Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Ich lasse Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast vom Taz Parlamentsbüro. Hier reden wir jede Woche darüber, was uns aufgeregt hat, was uns aufgefallen ist, was uns geärgert hat, was uns gefreut hat. Und diese Woche aufgefallen ist nicht zum ersten Mal Elon Musk, der Chef, Eigentümer von heute X nach seiner Umbenennung, ehemals Twitter, von Tesla, von SpaceX. Multimilliardär, der Schlagzeilen gemacht hat durch Äußerungen auf seiner eigenen Plattform, einen Retweet, den er gemacht hat, da reden wir gleich drüber, einen Wahlaufruf für die AfD. Und wenige Tage vorher hatte der Stern eine Recherche veröffentlicht, dass es in seinem Tesla-Werk bei Grünheide bei Berlin, in der Nähe von Berlin, zu einer ungewöhnlichen Häufung von Arbeits- und Umweltvorfällen gekommen sei. Darüber wollen wir heute reden. Und mal gucken, wie das eigentlich möglich sein kann, dass so ein Mensch derartig viel Einfluss in der Öffentlichkeit hat. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin Redakteur in der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für das Thema Wirtschaft.
Und Johannes Drostowski, ich bin bei Taz 2 zuständig für Digitales und Medien.
Toll, dass ihr beide hier seid. Fangen wir mal mit Twitter X. Ich schaffe das nicht, X zu sagen. Ich weiß nicht, wer das hinkriegt. Das ist übrigens auch eine interessante Frage, kommen wir vielleicht später noch drauf. Warum hat der eigentlich das umbenannt? Wenn man schon ein Verb hat, was an den eigenen Firmennamen gekoppelt ist, warum benennt man das dann um in so was Sperriges wie X? Aber das reden wir später vielleicht nochmal. Was ist da passiert, Johannes? Er hat einen Tweet retweetet von einem italienischen Account, Radio Genoa. Fürchterliche Kritik an der deutschen Seenotrettung. Was war da los?
Elon Musk ist, sagen wir mal so, also ich würde ihn als rechts einstufen, rechtslibertär, manche Leute gehen in die Richtung, sagen, es ist schon eher rechtsradikal, auf alle Fälle ist es rechts. Das heißt, Elon Musk hat ein großes Problem damit, wenn Grenzen nicht eingehalten werden. Das war jetzt auch in Italien der Fall, Seenotrettung hält er für Unsinn, habe ich das Gefühl, kreidet das groß an. Er hat sich ja auch vor kurzem an der mexikanisch-texanischen Grenze groß inszeniert, mit Cowboyhut gefilmt und fotografiert vor Menschen, die am Grenzzaun hocken, wie Vieh eingepfercht. Das ist sein Vibe, das ist seine Ideologie und die hat er auf Twitter dann eben auch noch weitergeteilt, was er sehr gerne macht. Ich sag auch immer Twitter und nicht X. Das ist beim Schreiben kann ich mich noch zurückhalten, beim Reden nicht. Gab natürlich Gegenwind und Musk hat dann auf den Gegenwind insofern reagiert, dass er meinte, naja, er glaubt nicht, dass die Allgemeinheit Deutschland das wirklich unterstützt, Seenotrettung. Und hat dann auch dazu aufgerufen, doch die AfD zu wählen. Also wir sehen hier so eine Verquickung von seiner eigenen rechten Ideologie, die er projiziert auf die USA, aber eben auch auf Deutschland. Und die er dann mit Fake News, mit Desinformationen, mit Verschwörungserzählungen kombiniert in die Welt pustet.
Wenn man sich seine Tweets anguckt, die sind kurz in aller Regel und haben eigentlich so ein Argumentationsniveau von irgendeinem beliebigen, x-beliebigen rechten Internet-Troll eigentlich so. Warum macht er das?
Ich halte ihn auch für einen Troll. Also er hat die Anmutung eines Trolls, also jemanden, der einfach provozieren möchte. Gleichzeitig hat er aber eben die rechte Ideologie mit am Start, was auch bei Trollen häufig vorkommt. Er hält das kurz, weil es schön populistisch ist, es knallt, es erzeugt Angst oder Wut. Das sind die Emotionen, mit denen er spielt, wenn es nicht gerade ein utopisches nach vorne blicken ist, das aber auch immer wieder einer rechten Ideologie entspricht. Und er muss dann nicht argumentieren. Und das kommt ihm sehr entgegen, weil er keine Argumente hat für viele Dinge. Zumindest keine stichhaltigen.
Wir haben es ja vorhin schon gesagt, er hat diese Aufmerksamkeit insbesondere deshalb, weil er zu den reichsten Menschen der Welt gehört. Laut aktueller Forbes-Liste ist er der reichste Mensch der Welt derzeit. Im Moment gerade, das wechselt ja so ein bisschen täglich mit seinen Aktienkursen, steht er, ich habe noch mal geguckt, heute Morgen bei 260 Milliarden Dollar Vermögen. Damit zwei Plätze noch vor Jeff Bezos, dem Chef von Amazon. Wie ist der zu diesem Vermögen eigentlich gekommen, Anja?
Also angefangen hat er, der Grundstock für sein Vermögen war ein Unternehmen, das PayPal, diesen Zahlungsdienstleister, hervorgebracht hat. Und da hat er, der ist ja ausgestiegen und hatte so viel Geld und hat immer weiter investiert und hat ein wahnsinniges Vermögen aufgebaut. Also ein märchenhaftes Vermögen, das ist fast halb so viel wie der der Bundeshaushalt in Deutschland und dass ein einziger Mensch so viel Geld hat, das ist einfach irre. Und er hat eben immer weiter investiert. Vieles von seinem Vermögen ist Aktienvermögen. Das schwankt also extrem. In diesen Größenordnungen ist das aber, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Und er ist berauscht von diesem Geld und von der Macht, die mit diesem Geld verbunden ist. Denn ich finde, er hat ein extrem rechtes Weltbild, ist extrem anti-egalitär, hetzt gegen Minderheiten und hat einfach eine enorme Macht, weil er Zugang zu Mächtigen hat über sein Geld. Also das hat man ja zum Beispiel gesehen bei der Tesla-Ansiedlung hier in Brandenburg. Da haben alle Politiker eben einen roten Teppich ausgerollt, damit er hier baut. Und als das Ding eröffnet worden ist, da sind Scholz gekommen, Habeck und ganz viele andere. Und es ist wirklich frappierend, dass Politiker überhaupt gar keine Berührungsangst haben. Also zum Beispiel mit Tesla ist es so gewesen, dass die Landesregierung, aber auch die Bundesregierung, hier haben wirklich alles aus dem Weg geräumt, damit diese Fabrik entstehen konnte. Die haben quasi voreilige Genehmigungen erteilt. Viele Dinge sind bis heute nicht wirklich geklärt, zum Beispiel der Einfluss auf den Wasserhaushalt in der Region. Und das bei einer SPD-geführten Landesregierung. Und man weiß, dass Musk, das gehört zum Rechten sozusagen, ein extremer Gewerkschaftsfeind ist. Und auch erklärtermaßen, er versteckt es auch nicht. Und das ist schon sehr merkwürdig. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik einfach einen größeren Abstand hält.
Bleiben wir mal kurz bei Tesla in Grünheide. Derzeit arbeiten da rund 11.000 Leute. Sie haben jetzt wohl eine Kapazität, Produktionskapazität, was ich gelesen habe, von 250.000 Autos, die jetzt produziert werden, soll in der ersten Stufe auf 500.000 pro Jahr ausgebaut werden. Und dann ist eine zweite Ausbaustufe jetzt schon geplant, um das Ganze auf 1 Million Autos pro Jahr zu steigern. Das ist natürlich für so ein, also für Deutschland ehrlich gesagt, aber für Brandenburg natürlich noch dreimal, ist das natürlich eine Wahnsinnsinvestitionssumme, ein Riesenarbeitgeber, der da entsteht. Ja. Ist es so zu erklären, dass ihm, wie du sagtest, der rote Teppich ausgelegt wurde?
Ja, weil natürlich hofft vor allen Dingen die Regierung in Brandenburg, aber nicht nur die, dass einmal da Arbeitsplätze direkt entstehen, aber es ist auch immer so, wo so etwas entsteht, da gibt es auch ganz viele Zulieferer, die sich ansiedeln. Es entsteht eine neue Infrastruktur und natürlich ist es unter diesem Gesichtspunkt für Brandenburg ein ganz wichtiger Faktor. Es geht ja auch nicht darum zu sagen, da soll überhaupt gar keine Fabrik gebaut werden, aber es sollen die gleichen Regeln gelten wie für alle. Und es geht nicht, dass jemand, der so extrem reich ist, dass für den keine Regeln gelten. Und Musk benimmt sich ja so. Hat er auch bei Twitter, hat er in den USA Ärger bekommen mit der Börsenaufsicht, weil er Dinge angekündigt hat, die er dann nicht gemacht hat und so. Und da sind die Regeln auch ja sehr streng in den USA, strenger als in Deutschland. Und das ist das Problem, dass er wirklich sich wie jemand, wie Trump sozusagen, er ist das Pendant zu Trump, jemand, der glaubt, weil er reich ist, kann er tun und lassen, was er will. Und gleichzeitig, es geht ja eigentlich auch nicht nur um die Person Mars, alleine, dass jemand so einen Reichtum anhäufen kann, zeigt ja auch das Versagen der Regierung, die eben nicht mit Steuern dafür sorgen, dass so ein immenser Reichtum gar nicht erst entsteht.
Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen zu Twitter, weil irgendwie kann man es ja nicht wirklich trennen. Ne? Warum hat er sich das gekauft damals? Ne? Das ging ja los. 44 Milliarden hat er dafür ausgegeben und fährt seitdem, zumindest nach allem, was man so liest, ziemlich im Grund und Boden gerade. Also eigentlich ein Verlustgeschäft. Warum macht er das?
Ich bin mir nicht sicher, ob er am Ende Twitter tatsächlich kaufen wollte. Er hatte ja das im Frühjahr 2022 angekündigt, dass er kaufen möchte, ist in die Gespräche gegangen mit Twitter. Dann wurde ein Kauf beschlossen mit der Voraussetzung, dass bestimmte Informationen noch geliefert werden. Aber es wurde eben auch beschlossen, wenn jemand von dem Kauf zurücktritt, ohne das richtig zu begründen, und also das wirklich ein stichhaltiger Grund ist, muss die Person trotzdem das Geld zahlen. Musk wollte dann zurücktreten vom Kauf, dann hat Twitter gesagt, nee, das geht nicht. Dann hat Musk versucht, Twitter zu verklagen und Twitter hat ihm gesagt, nee, dann klagen wir einfach zurück und du hast da gar keine Chance. Und dann musste er Twitter kaufen. Musk ist da so ein bisschen schwierig. Man weiß häufig, wenn er Dinge sagt, nicht genau, ob er sie meint, ob er sie umsetzen wird, ob er das wirklich möchte oder ob es einfach nur eine eigenartige Idee ist, die ihm gerade gekommen ist. Das ist auch so ein Ding, das er benutzt, um einen Mythos des Genies um sich herum aufzubauen. Es gibt ja so eine relativ große Anhängerinnenschaft schon seit Jahren, die ihn wirklich als Tech-Genie betrachtet. Und das ist ein Teil dieser Mythosbildung. Bei Twitter, glaube ich, hatte er tatsächlich zuerst die Idee, dass er das macht. Ich glaube nicht, dass es ihm um Wirtschaftlichkeit ging, aber vielleicht kannst du das gleich nochmal besser einschätzen. Ich habe nämlich nicht so viel Ahnung von Wirtschaft. Ich glaube, es ging ihm vor allen Dingen um Einfluss und um Prestige. Er ist ein grandioser Selbstdarsteller. Er findet, er ist der beste und wichtigste Mensch überhaupt. Und das möchte er eben auch in der Öffentlichkeit ausleben. Und er möchte auch seine Ideologie ausleben. Zum Beispiel den Long-Termismus. Also praktisch der Glaube daran, dass ein paar wenige reiche, superintelligente Menschen die Zukunft für die Menschheit verbessern werden. Und deswegen besonders geschützt und hofiert werden müssen.
Aber dazu bräuchte er nicht Twitter.
Genau, um es zu glauben, braucht er Twitter nicht. Aber um diesen Glauben voranzutreiben in den Köpfen anderer Menschen, braucht er, also kann er Twitter ganz gut benutzen eigentlich. Es geht dann darum, zum Beispiel besonders reichen, intelligenten Leuten zu sagen, dass sie größere Familien haben sollen. Andere Leute nicht. Es geht auch darum, marginalisierte Menschen weiter auszuschließen, weil sie seiner Meinung nach weniger wert sind, weil sie seiner Meinung nach weniger für die Zukunft der Menschheit bringen würden. Das ist eine ganz extreme Ideologie und die lebt er in der Öffentlichkeit und da hilft ihm Twitter. Und ich glaube, dass es ihm auch darum ging und ich denke auch, dass sein Twitter-Kauf in seinen Augen eine Option gewesen wäre, seine weiteren Unternehmen mehr zu pushen. Und gleichzeitig wollte er mit dem Unternehmen ja eine eigene App aufbauen, die viel mehr kann als Twitter, nämlich auch Shopping, Zahlungsverkehr und so weiter. Also er wollte praktisch Twitter verbinden mit einem Konzept von Amazon, mit einem Konzept von PayPal, mit ganz vielen unterschiedlichen Komponenten. Und er wollte die Alles-App X, er hat die App ja inzwischen umbenannt. Das wollte er. Ich glaube nicht, dass er es bekommt. Aber ich denke, das sind viele Gründe, warum er Twitter kaufen wollte oder zumindest am Anfang dachte, er möchte es kaufen.
Ja, ich glaube, dass er wirklich in erster Linie als Instrument in seinem Kulturkampf sieht und die ökonomischen Dinge zumindest nicht im Vordergrund stehen. Es funktioniert ökonomisch ja auch nicht besonders gut. Die Werbeeinnahmen, gibt es gerade eine ganz neue Studie von einem amerikanischen Werbeanalysten Guideline, dass die Werbeeinnahmen um 50% pro Monat sozusagen gesunken sind, seit er da eingestiegen ist. Und es ist ja auch leicht zu erklären, denn für viele Firmen gibt es einen Imageschaden, die da aktiv sind. Und dass sich Firmen dort zurückziehen, ist dann die Konsequenz. Und es gibt auch eine Studie von Bitkom, dem Branchenverband. Und die sagen, dass rund ein Fünftel der in Deutschland aktiven Unternehmen bei Twitter erwägen, sich zurückzuziehen. Und das ist natürlich ein enormer Schaden, wenn Werbeeinnahmen ausbleiben. Aber das ist natürlich auch der Punkt, an dem Musk eventuell verletzlich ist, denn ab einem bestimmten Punkt funktioniert es einfach nicht mehr und deswegen kann man auch nur hoffen, finde ich, dass so viele Unternehmen wie möglich ihre Pläne umsetzen und sich zurückziehen.
Gehen wir doch mal kurz in den Nutzerteil rein. Also meine Twitter-X-Timeline ist voll mit Leuten, die einen Einladungscode für Blue Sky suchen. Also das, was jetzt so die letzten Wochen als große Twitter-Alternative oder X-Alternative aufgekommen ist, gegründet ja wohl von dem ursprünglichen Gründer von Twitter auch.
Unterstützt, ne, finanziell unterstützt.
Ja. Sag mal kurz, wo bist denn du selber unterwegs auf Social Media eigentlich?
Die schönen Orte bei Social Media verrate ich jetzt nicht, weil dann da alle hinkommen und dann sind sie nicht mehr schön. ich bin auf unterschiedlichen Social Media Plattformen unterwegs, meistens für die Arbeit. Twitter natürlich, inzwischen auch Blue Sky, Mastodon, Instagram, YouTube, was sehr, sehr häufig vergessen wird. Facebook packe ich einfach nicht mehr. Es tut mir leid. Es geht nicht. Da können andere Leute gucken, aber für mich bringt das nichts. Und sehr, sehr nett finde ich inzwischen BeReal, habe ich lange nicht gemacht. Ist eine App, bei der man mit FreundInnen, also man muss sich wirklich anfreunden, Fotos teilen kann, jeden Tag. Nach einem Tag sind sie wieder verschwunden. Das ist eigentlich ganz, ganz niedlich.
Und okay, aber jetzt, ja. Einmal kurz, der Project,
du wolltest was anderes.
Ist das eine gute Bewegung, jetzt einfach wirklich mal userorientiert gedacht, ist das eine gute Bewegung zu sagen, oh, wenn ich weg will von Twitter, das mit Mastodon war irgendwie schwierig und kompliziert und die Plattform funktioniert nicht so richtig. Ist das jedenfalls, was ich von vielen gehört habe, die so vor einem Jahr schon versucht haben, irgendwie rüber zu wechseln. Jetzt Blue Sky scheint irgendwie besser zu funktionieren, liegt ja gerade so ein exponentielles Wachstum hin. Ist das eine gute Alternative?
Ich habe vor ein paar Monaten geschrieben, dass Blue Sky elitärer Quatsch ist. Ich halte aktuell noch an der Auffassung fest, dass das exponentielle Wachstum ist klar mit den Invite-Codes, und weil Blue Sky einfach sehr, sehr klein war aufgrund der Invite-Codes, was auch der Grund ist, warum ich es als elitären Quatsch bezeichnet habe. Man kommt nur auf Einladung in ein soziales Netzwerk, halte ich für elitären Quatsch. Genau, aber das exponentielle Wachstum hat dazu geführt, dass sie jetzt, ich glaube, knapp 1,4 Millionen User haben. Das ist im Vergleich zu anderen Plattformen nichts. Das heißt, wir hypen gerade Blue Sky. Ich glaube, vielleicht hypen wir es zurecht. Man kann da auf alle Fälle hinwechseln. Man sollte sich das angucken. Das Schöne ist ja auch immer, wenn man auf eine neue Plattform geht, das ist so ein bisschen, als würde man die Schule wechseln und könnte sich ein bisschen neu erfinden. Bin ich jetzt der Coole? Bin ich eher in der neuen Schule eher der Zurückhaltende? Möchte ich ein bisschen Krawall? Also man kann sein eigenes digitales Ego neu entwerfen. Deswegen, ja, probiert mal Blue Sky aus. Ich habe bis jetzt eine kleine Nische gefunden auf Blue Sky, die mir sehr gefällt. Da geht es um das Leben im Ozean, unterschiedlichste Organismen. Ansonsten geht es von dem, was ich sehe, sehr viel immer noch um Twitter und um Rechte. Und das finde ich ein bisschen schade. Also es ist ein Exodus von Twitter aufgrund des Ansturms der Rechten und der Regelungen, die Rechten präferieren. Man geht auf eine neue Plattform, man wartet, man handelt mit den Codes, die haben vor ein paar Monaten teilweise mehrere tausend Euro gekostet, inzwischen nur noch 10, wenn man sie bei eBay Kleinanzeigen kauft. Also da sieht man auch, dass es halt einfach mehr Codes gibt inzwischen und das dadurch wachsen kann. Aber man hypt das und man wartet und wartet und dann geht man dorthin und das Erste, was man macht, ist, man diskutiert darüber, sind hier auch Rechte? Sind hier vielleicht zu wenig Rechte? Manche Leute sagen, ich habe gar niemanden mehr, an dem ich mich reiben kann. Also der Diskurs fehlt, was ich eine interessante Auffassung finde, aber okay, jeder darf das denken. Die Leute warten darauf, dass die Rechten kommen, aber was sie nicht machen, ist eine eigene Utopie entwickeln, eine Utopie leben, obwohl sie gerade den Freiraum hätten. Wenn die Rechten nicht unsere Gedanken so in Beschlag genommen hätten. Es werden auch wenig Strategien entwickelt, wie man denn dann mit ihnen umgeht, wenn sie ankommen. Sie werden ankommen. Sie kommen im Internet kommen Rechte immer überall an.
Aber ich glaube, das Problem bei Twitter ist ja, man hat das Gefühl, da hat sich regelrecht ein rechter Online-Mob entwickelt. Und Blue Sky und andere Sachen sind ja einfach der Versuch, dem zu entkommen. Und ich finde gut, dass es diese Versuche gibt und ich hoffe, dass sie gelingen. Ob sie gelingen, das hängt natürlich davon ab, ob viele Leute das annehmen. Das ist ja das quasi das alles Entscheidende. Und da kann man wahrscheinlich einfach nur abwarten. Aber jeder, der Lust dazu hat, sollte das tun, finde ich.
Auf alle Fälle. Ja, abwarten. Aber ich finde auch, andere Entwürfe leben digital. Also nicht einfach nur vor Angst zittern, sondern wenn, dann schließt Banden oder macht was Hübsches. Aber geht nicht an einen neuen Ort, der gut werden könnte und habt einfach nur Angst.
Ich finde das ja manchmal ganz erstaunlich. Wir reden immer alle von Angst jetzt und das ist so rechts geworden und furchtbar. Als Elon Musk Twitter gekauft hat, hat er ja gesagt, er will. Und damals gab es eben diese ganzen Regelungen bei Twitter, dass Fake News als solche gebrandmarkt wurden, dass dann irgendwann Donald Trump, also der ehemalige Präsident, gesperrt wurde von Twitter. Das war eine der ersten Amtshandlungen von Elon Musk, den Trump-Account wieder zu öffnen, dass Trump ihn nicht mehr benutzt hat danach. Dann so eine Immigration von, weiß ich nicht, Tucker Carlson, der Fox News-Moderator, der rausgeflogen ist bei Fox, dann seine eigene Sendung quasi auf Twitter promoten kann. Und trotzdem hat Elon Musk das ja alles verkauft, als es muss vollkommene Meinungsfreiheit, keine Einschränkungen für niemanden. Warum bringt das dann immer Rechte hervor? Das könnte doch für alle gut sein.
Die Grundauffassung der Meinungsfreiheit und der Redefreiheit ist an und für sich ja eine sehr gute, meiner Meinung nach. In dem Fall bringt es Rechte hervor, weil es zu dem Zeitpunkt und auch immer noch jetzt ein rechter Talking Point ist, zu sagen, wir haben keine Meinungsfreiheit, wir haben keine Redefreiheit und ich schaffe sie jetzt. Das hört man selten von Linken bei Plattformen, weil es bestimmte Regeln gibt, die marginalisierte Menschen schützen sollen. Also zum Beispiel zu sagen, dass Volksverhetzung, Hassnachrichten, Bedrohung, digitale Bedrohung, es passiert alles, ne? Aber dem eine Regel vorzuschieben mit Regeln, mit einem Moderationsteam, das stark ist, das Elon Musk ja auch extrem abgebaut hat, in seiner zweiten Woche, glaube ich, im Amt. Diese Regeln sollten Menschen schützen. Und er hat sie abgebaut für die Redefreiheit. Das heißt, er wollte, dass die Rechten kommen. Er spricht immer von Redefreiheit, aber es ist keine Redefreiheit. Es ist einfach nur das Recht des Stärkeren.
Es geht um das Recht auf Hetze und nicht um das Recht auf Redefreiheit. Denn ja. Meinungs- und Redefreiheit gab es ja die ganze Zeit. Und das Recht auf Hetze durchzusetzen, also etwa indem man die Stellen für Faktenchecker abbaut und so, das ist natürlich gefährlich, weil das heizt ja diesen wirklich Online-Mob, man muss dieses schlimme Wort dafür benutzen, an. Das sind ja Leute, die sind völlig enthemmt. Die bedrohen andere, die beschimpfen andere, die kümmern sich nicht um Fakten, die schaffen wirklich ein Klima, ja, der Verrohung, und da muss man natürlich gegenhalten.
Vielleicht mal zurück zur Figur Elon Musk. Johannes hat es ja vorhin einmal so erwähnt, wie er seit vielen Jahren schon versucht, diesen Nimbus des Genies um sich selber herumzuschaffen. Er war ein paar Mal zu Gast bei Joe Rogan, also diesem Podcaster aus den USA, gleichzeitig UFC-Kommentator, der, glaube ich, das ist der teuerste Podcast, den Spotify jemals gekauft hat. Für mehrere hundert Millionen Dollar ist dieser Podcast, der Joe Rogan Experience, gekauft worden. Ich glaube, Elon Musk war zweimal da zu einem jeweils langen Gespräch. Einmal haben die, glaube ich, zusammen sogar gekifft vor der Kamera. Damals hat er, das ist jetzt ein paar Jahre her, wo er gesagt hat, warum er auf privaten Immobilienbesitz verzichtet. Er hatte etliche Häuser gekauft und dann hat er gesagt, naja, und dann habe ich da irgendwie überlegt und das einrichten und jenes einrichten und wo könnte ich noch, und dann dachte ich, nee, da stecke ich doch meine Zeit doch lieber da rein, Menschen auf den Mars zu bringen. Also genau dieser Nimbus, ne? Ich habe den Reichtum, aber ich möchte den gar nicht für mich. Mir ist privater Luxus, ist mir ganz unwichtig, aber ich habe eine Vision. Ich möchte der Menschheit helfen. Ich möchte Menschen auf den Mars bringen. Diese ganzen Projekte, die er immer wieder anschiebt, nicht nur SpaceX, also weltumspannendes Internet, satellitengestütztes Internet, wo man ja in den letzten Jahren, wenn man in Brandenburger Sternenhimmel geguckt hat, plötzlich so 8, 10, manchmal 20, 30 Satelliten wieder in einer Kette gezogen hintereinander fliegen sieht und denkt, hat man jetzt wirklich schon so viel getrunken? Das gibt's doch gar nicht. Aber irgendwann weiß man dann, das sind die neueste Satellitenladung von Elon Musk mit SpaceX in den Himmel geschickt hat. Er hat die Geschichte tatsächlich wiederum Weltraum, Raumtransporte wahnsinnig verbilligt gegenüber dem, was vorher war, durch Entwicklung. Er hat diese ganzen Ideen, unterirdische Tunnelverbindungen zwischen US-Städten zu schaffen, die mit 1200 Stundenkilometer Leute durch eine Röhre schicken und ähnliche Geschichten. Er hat die Idee, über Chip-Implantationen tatsächlich in diesem Falle, also nicht ausgedacht, wie es war in der Impfkritik der Querdenker-Leute, sondern ein reales Projekt, quasi eine Schnittstelle Mensch-Computer direkt ins Hirn einzusetzen, um die Kommunikation zu vereinfachen. Das sind ja schon Visionen, oder? Und dann übernimmt er so ein Unternehmen, was schon da ist, was er sich nicht ausgedacht hat, wie Twitter, und fährt's von Baum. Da passt doch was nicht zusammen.
Ich würde kurz widersprechen, es sind Visionen, aber es sind nicht seine Visionen. Menschen zum Mond zu schicken, zum Mars, ist nicht seine Vision. Das haben wir seit wirklich, wirklich langer Zeit.
Elektroautos auch nicht.
Es gibt immens viele Geschichten darüber. Wir hatten auch schon Menschen, die im Weltall waren und auf andere Planeten gegangen sind. Genau, der Hyperloop ist keine, also diese superschnelle unterirdische Verbindung, die mit Vakuum im Prinzip funktionieren soll, was sie bei ihm noch nicht tut, wenn ich das richtig im Blick habe.
Es gibt aber Teststrecken.
Genau, also es gibt eine Teststrecke, vor ein paar Jahren wurde die eröffnet. Die nannte er auch Hyperloop, aber die hatte nicht mit Vakuum gearbeitet, glaube ich. Das ist aber auch keine neue Idee. Das kennen wir spätestens aus dem Vorspann von Futurama, wo sich Leute die ganze Zeit sofort bewegen. Was haben wir noch? Den Chip im Kopf. Das ist auch keine neue Idee. Es gibt seit Jahren schon einen Mann, der zum Beispiel farbenblind ist und einen Chip hat, der Farben in Töne übersetzt, in sein Ohr. Das alles sind keine Visionen von ihm. Er nimmt sich Dinge, die er für gut hält, und baut daran weiter. Das macht er teilweise sehr erfolgreich, aber auch nicht immer. Es gibt ja auch diverse Unternehmen, die gescheitert sind von ihm. Aber es ist nichts, was er sich erdacht hat. Es ist kein Genie mit Vorstellungsgabe und Fantasie am Start.
Siehst du es auch so, Anja?
Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube, dass er schon ein gutes Händchen hat für Investitionen,
ja,
und dass er eben auch Durchhaltewillen hat, dass er sich das auch leisten kann. Das ist ja das Entscheidende. Sieht man ja zum Beispiel bei den E-Autos. Es gibt viele Leute, die sagen, ohne Elon Musk wären E-Autos heute nicht das, was sie sind. Da ist bestimmt auch was dran, denn dieser Hype, der und vor allen Dingen auch, dass tatsächlich sozusagen das Luxussegment bedient wird. Da hat er einen Beitrag. Aber ich glaube nicht, dass das das visionäre Denken ist, sondern dass es tatsächlich schon eine gewisse Managementfähigkeit ist. Die ist da, die kann man ihm nicht absprechen. Das hat aber teilweise eben in Kombination mit seinem extrem rechten Weltbild schon auch Widersprüche. Also zum Beispiel E-Autos. Für viele Rechte ist der Dieselmotor in Deutschland, zum Beispiel für die AfD, der Dieselmotor ist heilig. Und das ist schon lustig, was es da so für Widersprüche gibt, die aber nichts ausmachen. Das ist ja auch sehr interessant, dass Rechte das einfach wegwischen können.
Es ist ja auch so, was du mit dem Chip meintest, ne? Es gibt da diverse Leute, die Angst davor hatten, bei der Corona-Impfung einen Chip implantiert zu bekommen, die aber absolute Musk-Fanboys sind und sich auf seinen Chip im Kopf freuen. Was ist denn da los? Also es sind diese Widersprüchlichkeiten, die einige Menschen einfach so aushalten, weil ansonsten müssten sie ja über ihr eigenes Weltbild nachdenken. Und das ist meistens ziemlich schmerzhaft. Mache ich auch nicht so gern.
Das fand ich übrigens, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch interessant. In Grünheide, während noch der Entscheidungsprozess lief über die Ansiedlung, und die Anlage ist ja nur, Anja hat es vorhin erwähnt, mitten in einem Wasserschutzgebiet steht die rum. Und es war immer die Frage, wie viel Wasser verbraucht die? Was heißt das für Auswirkungen für die ganze Region, die sowieso unter dem Klimawandel leidet? Sehr trocken fällt der Boden. Ist bis heute nicht wirklich geklärt. Aber damals gab es alle möglichen Umweltinitiativen, die sich vor Ort dagegen gewandt haben, da Demonstrationen, Veranstaltungen gemacht haben. Und wer sich dran gehängt hat, ist die AfD. Der sonst das immer völlig egal ist, der ist die Umwelt dann wichtig, wenn es gegen Windkraft geht. Also Windkraftanlagen lang, das mögen sie nicht. Und in diesem Falle ging es, glaube ich, nicht um die Umwelt, sondern es ging gegen E-Autos. Weil genau das, was du gesagt hast. Und ja, jetzt das plötzlich
ist ein wichtiger Punkt im Kulturkampf.
Gibt es einen Wahlaufruf von Musk für die AfD. Kommen die damit klar? Was meinst du?
Ich glaube, dass die sich sehr gefreut haben. Und das mit dem E-Auto ist egal. Das sieht man ja auch bei Donald Trump. Der hat ja auch zwischendurch, im Moment nicht, da war er gerade bei den Autoarbeitern, die gestreikt haben in den USA, den klassischen Autoarbeitern, und hat da nochmal was Böses gegen das E-Auto gesagt. Aber zwischendurch hat er ja da auch mal einen anderen Kurs gehabt. Das muss nicht konsistent sein.
Ja, das Verhältnis von Musk zu Trump ist ja sowieso eins, was sich immer mal wieder wandelt. Zeitweise große Freunde. Die Positionen, die Musk verbreitet, sind sicherlich trumpistisch. Gleichzeitig hat er selber jetzt die Kampagne von Ron DeSantis versucht vorzubringen, also dem Gouverneur von Florida, der sich als vollkommen unterlegener, aber als einziger überhaupt ernstzunehmender Gegenkandidat zu Trump innerhalb der republikanischen Partei versucht groß zu machen. Ihr habt beide gesagt, er hat eine extrem rechte Ideologie. Nun ist ein bisschen die Frage sicherlich, was man als extrem rechts und in welchem Kontext eigentlich so definiert, weil extrem rechts in den USA kann auch heißen extrem evangelikal zum Beispiel. Musk hat, ich glaube, 10 Kinder insgesamt von 5 oder 6 verschiedenen Frauen, war wahnsinnig oft geheiratet, geschieden, wieder geschieden, hat auf verschiedenen Kontinenten gelebt, lebt eigentlich eher was Libertäres so selber aus, was mit einem extrem rechtskonservativ Familienbild überhaupt nichts zu tun hat zum Beispiel. Aber was Verschwörungserzählungen angeht, George Soros als großen Bösewicht aufzubauen, also antisemitische Verschwörungserzählungen und Ähnliches, da ist er natürlich vorne mit dabei. Aber ist das wirklich, kann man das wirklich als rechte Ideologie, oder nimmt er sich nicht eigentlich nur Versatzstücke von allem, was ihm da hilft, wo es ihm eigentlich doch nur darum geht, ich will keine Regeln, ich will machen können, was ich will?
Er nimmt sich Versatzstücke. Es geht ihm natürlich darum, Regeln nicht zu entsprechen in vielen Fällen. Der kalkulierte Regelbruch ist ja auch so ein Ding, zum Beispiel während Corona-Maßnahmen trotzdem in einer Fabrik in den USA weiter zu produzieren, obwohl das verboten war. Also er erkennt Regeln nicht an, er möchte sie nicht anerkennen, aber die Versatzstücke, die er sich nimmt, ansonsten, mit denen er arbeitet, die er vertritt, entspringen unterschiedlichen rechten Strömungen. Also du sagst, er hat nicht das klassische Familienmodell mit seinen 10 Kindern von, ich weiß nicht wie vielen unterschiedlichen Partnerinnen, teilweise auch Frauen, mit denen er gar nicht verpartnert war. Das ist egal. Es geht ihm darum, möglichst viele Kinder zu zeugen, weil er intelligent ist. Das ist wieder dieser Aspekt des Longtermismus.
Das Biologistische.
Das Biologistische. Das ist etwas, meiner Meinung nach, extrem Rechtes, auch wenn es nicht dem klassischen Mutter-Vater-Kind-Schema entspricht.
Konservativ, finde ich, ja. Und rechtsextrem sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Absolut.
Und in dieser Gehaltsklasse, in der sich Musk bewegt, er bestimmt das selber, was das ist, was er für, also er kann sein Weltbild sozusagen selber zusammensetzen. Und ich finde, er ist so extrem anti-egalitär. Er ist autoritär. Er verachtet Minderheiten. Ich wüsste nicht, wo da Platz dafür ist, dass man das nicht extrem rechts nennt. Und ich finde es eben auch wirklich entsetzlich, dass er dazu in der Lage ist, sich Instrumente zu schaffen, mit denen er sein Weltbild sozusagen weiter in die Welt trägt. Und ich würde mir auch wünschen, dass es da mehr Gegenwehr gibt. Ich finde zum Beispiel die Bundesregierung, also ich fand sehr gut, dass das Auswärtige Amt da gegengehalten hat, gegen diesen wirklich widerlichen Tweet von Trump. Besser wäre.
Von Musk.
Ach, Entschuldigung, von Musk.
Also, muss vielleicht kurz dazu sagen, also er schrieb ja, wie kann das eigentlich sein, dass, also so sinngemäß, dass hier die Bundesrepublik Schleuser finanziert, die Menschen nach Italien schaffen. Und Annalena Baerbock bzw. das Auswärtige Amt kommentierte drunter, ja, das kann sein und man nennt es Lebensrettung. Ne?
Ja, und das fand ich eine sehr gute Reaktion. Ich glaube aber, besser wäre eigentlich, die Bundesregierung würde sich zurückziehen und viele Politiker würden wirklich Twitter nicht mehr als eigenen Kanal benutzen. Denn das ist ja auch eine Sache, die Twitter in Deutschland zumindest so populär gemacht hat. Viele Journalisten sind auf Twitter, weil sie glauben, sie müssen da sein, weil man muss mitbekommen, was da passiert. Man weiß, manche Leute, zum Beispiel der Gesundheitsminister Lauterbach, der kommuniziert bevorzugt über Twitter. Das muss man alles wissen und deswegen ist man da. Und Twitter diese Basis zu entziehen, das glaube ich, wäre ganz wichtig. Und dadurch einfach diese ganze Weltanschauung nicht auch noch zu stärken.
Es gibt ja aktuell diese große Diskussion, muss man von Twitter weg oder nicht?
Ja.
Unter Privatpersonen tatsächlich und Menschen aus der Zivilgesellschaft. Da würde ich sagen, so macht, wie ihr denkt. Ne? Manche sagen, ich muss da bleiben, um den Rechten nicht noch mehr Platz zu geben. Andere sagen, ich muss weg, um einem rechten Unternehmer wie Musk nicht noch mehr Geld durch Werbeeinnahmen in die Taschen zu spülen. Das ist beides legitim. Aber genau wie du gesagt hast, eine Regierung, Politiker, Menschen des öffentlichen Lebens, des politischen öffentlichen Lebens, sollten sich da vielleicht mal ein bisschen zurückziehen, sich andere Kanäle suchen. Es kann nicht sein, dass Meinungen und Statements rausgehauen werden auf einer Plattform, die laut eigenen Angaben in der EU durchschnittlich 101 Millionen User haben. Das muss man sich mal überlegen, das ist nicht viel. Also, es klingt erstmal riesig, aber wenn man dann überlegt, wie viele sind das? Wie viele Deutsche sind dort? Wer ist dort? Wie häufig? Sind das aktive? Sind das passive User? Das ist nicht viel. Und dort ist aber weiterhin, sind ja die meisten PolitikerInnen vertreten. Einige sind auch abgesprungen inzwischen. Aber das bedeutet, dass wir Twitter Bedeutung beimessen müssen. Leider. Und wenn sich Leute zurückziehen, die so eine Macht haben, dann wird das besser. Privatpersonen, würde ich sagen, entscheidet selbst.
Das ist ja das eine, ne? Kann man auf Twitter sein, muss man auf Twitter sein, muss man da unbedingt weggehen, um das nicht zu stärken. Nur Twitter ist ja ein spätes Spielzeug von Musk, 2022 hat er das gekauft, ne? Wenn ich recht entsinne. Seine Macht, auch die Macht, sich darzustellen und seine, wie du sagst, Ideologie zu verbreiten, hat er ja eigentlich auch schon vorher gehabt. Ich meine, sein eigener Twitter-Account, den hat er ja auch nicht erst angelegt, als er es selber gekauft hat. Und ich glaube, da hat er 195 Millionen Follower oder sowas drauf. Das heißt, dazu hätte er ja Twitter nicht kaufen müssen, um das verbreiten zu können. Und für mich wäre so eine Frage, ich meine, Jeff Bezos, der drittreichste Mann, hat die Washington Post gekauft. Es ist jetzt nicht bekannt, zumindest, dass er derartigen Einfluss darauf nehmen würde, auf die Inhalte der Washington Post, wie es Elon Musk auf Twitter tut. Aber gleichwohl ist es natürlich ein unglaublich bescheuertes Gefühl, wenn zwei der reichsten Leute der Welt zwei sehr wichtige Medienunternehmen besitzen. Und ich habe jetzt die Forbes-Liste nicht weiter durchgegangen, wer vielleicht unter den ersten Top 30 dann noch dabei ist. Wäre das ein Punkt, weil ihr gesagt habt, Regeln schaffen, irgendwie einen Riegel vorschieben, hast du gesagt, Anja. Muss man sowas verbieten? Sollen Multimilliardäre keine Medien mehr kaufen dürfen? Oder was wäre, ich frage ganz idiotisch, ich weiß wirklich nicht, wie man dem einen Riegel vorschieben könnte.
Ich weiß nicht, ob verbieten in diesem Fall die richtige Lösung ist. Ich finde, das Erste, was man machen sollte, ist, die so zu besteuern, dass sie nicht so reich sind. Und das gilt eben auf der ganzen Welt. Das wäre, glaube ich, der erste Schritt.
Ich glaube auch, dass man mit Gesetzen schwierig vorankommt, also ein Verbot des Kaufs. Wer soll das denn sonst kaufen, wenn kein Multimilliardär? Wer hat denn so viel Geld? Wer hat denn 44 Milliarden übrig? Oder kann sich Kredite dafür leisten? So, niemand außer ein Multimilliardär. Das heißt, also dann müssten wir den Verkauf von Medien verbieten.
Also ich glaube, das Problem ist, geht sozusagen ja eigentlich ein bisschen weiter. Wir sind ja in so einer Umbruchphase, auf dem Weg sozusagen in die digitale Wirtschaft. Und immer in wirtschaftlichen Umbruchphasen, zu Beginn der Industrialisierung war das auch so, da gibt es noch keine Regeln. Es gibt Einzelne, die ergreifen Möglichkeiten und werden immens reich. Mhm. Rockefeller zum Beispiel. Und ja, die Gesellschaften und die Politik, die hinken immer etwas hinterher. Und man hat das Gefühl, dass eben aber zu wenig passiert, um genau jetzt in der Digitalwirtschaft solche Regeln einzuführen, dass diese ganzen Verzerrungen aufhören. Und da passiert einfach zu wenig.
Aber wie könnten so eine solche Regelung aussehen konkret? Was steht
da? Ja, also erstmal zum Beispiel die Frage, wie wird besteuert? Es gibt ja jetzt zum Beispiel demnächst soll es eine weltweite Mindestbesteuerung geben. 15% oder so. Also das ist jetzt natürlich nicht die Lösung, um diesen obszönen Reichtum zu verhindern. Da müssen auch die Nationalstaaten ran. Und was die Möglichkeit angeht, Presseerzeugnisse oder Medienhäuser zu kaufen, das ist natürlich echt eine schwierige Frage, weil wenn man das jemandem verbietet, ist es natürlich auch letztendlich eine Form von Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das finde ich nicht gut. Da muss man ganz vorsichtig sein. Und es ist natürlich auch keine Lösung, das zum Beispiel den Börsen zu überlassen. Deswegen glaube ich, ist die bessere Lösung mit Selbstverpflichtungen von Medienhäusern, aber auch mit gesetzlichen Regelungen dafür zu sorgen, dass es zum Beispiel keine Einflussnahme gibt, dass der Besitzer eines Zeitungshauses nicht bestimmen darf, was da in der Zeitung steht. Zum Beispiel.
Wäre aber Axel Springer wäre damit nicht einverstanden gewesen, zum Beispiel. Dann, nicht?
Ja, aber das wäre vielleicht für die alte Bundesrepublik auch besser gewesen, wenn es so etwas wie die Bild-Zeitung, wenn das hätte nicht so entstehen können. Also ein Blatt, was wirklich mit Lügen und Falschmeldungen groß geworden ist.
Ja gut, aber gegen Lügen und Falschmeldungen gibt es einen Pressecode, der ist vielleicht nicht schlagkräftig genug und so weiter, ja. Aber da gibt es ja Regelungen. Also Medien gelten ja als Tendenzbetrieb. Das heißt, wer auch immer dieses Medium besitzt, egal was das ist, ob es bei der Taz jetzt eine Genossenschaft ist oder ob es bei Springer eben ein Vorstand ist oder ob es auch eine Einzelperson ist, also der klassische alte Zeitungsverleger, der ein Blatt oder vielleicht eine Reihe von Blättern herausgibt und natürlich sagt, was da die Linie dieses Blattes bestimme ich, also was bei Springer ja nicht nur Lüge und Falschmeldung war.
Ja, aber es gibt ja auch Redaktionsstatute und so. Also da gibt es ja schon die Möglichkeit, auch sich gegen Willkür zu wehren. Die Bild-Zeitung ist vielleicht ein gutes Beispiel, dass man sieht, dass das, was jetzt auf Twitter passiert, dass es ja sozusagen auch in der nicht-digitalen Welt Vorläufer hat. Und dass es immer schwer ist, gegen Fake News anzukommen. Und dass Fake News an sich nicht das Neue sind, aber diese extreme Verbreitung und dass Leute sich anschließen können und sozusagen digital Beifall klatschen können, das ist ja sozusagen die neue Qualität. Aber auch da, finde ich, muss es eben Regeln geben. Es gibt in der analogen Welt gibt es ja den Pressekodex zum Beispiel. Es gibt den Presserat. Und das ist ganz wichtig, das auszubauen.
Fürs Digitale?
Ja.
Ja, gut, deswegen gibt es ja den Digital Services Act, der jetzt in Kraft getreten ist. Twitter fällt da auch unter diese 19 besonders großen Plattformen, für die das...
Erklär mal kurz, was ist der?
Das ist im Prinzip ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass Plattformen ihren gesellschaftlichen Pflichten mehr nachkommen. Das heißt, gegen Falschinformationen vorgehen, gegen Hass und Hetze vorgehen. Es geht um den Schutz von NutzerInnen, was ihre Daten angeht, was ihr NutzerInnen-Empfinden auch angeht, um den Einsatz von Algorithmen. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Bestandteile. Es geht vor allen Dingen viel auch um Moderation von Inhalten. Der ist jetzt in Kraft getreten für die großen Plattformen. 19 Stück sind das, wenn ich mich richtig erinnere.
Wo ist der in Kraft getreten?
In der EU. Entschuldigung. Genau, und ab nächsten Jahr dann gilt ja auch für andere Plattformen. Das Ding ist, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was damit passiert. Also es gibt die Option auf Milliarden an Strafgeldern und so weiter. Aber das alles muss überprüft werden. Die Unternehmen müssen mit ihren echten Daten rausrücken. Das heißt, die müssen die erstmal sammeln. Einige Unternehmen sammeln diese Daten nicht oder haben sie bisher nicht gesammelt. Zum Beispiel, wie viele Meldungen es gab, wie viele wegmoderierte Beiträge es gab, wie viele Blogs, wie viele Weiterleitungen an Strafverfolgungsbehörden, die ja auch immer wichtig sind. Das wurde von manchen Medienunternehmen, also oder sozialen Medien nicht umgesetzt bisher. Jetzt muss es gemacht werden. Die Frage ist, machen Sie es? Versuchen Sie zu hintergehen? Bei manchen denke ich ja, bei anderen nein. Die Wikipedia fällt zum Beispiel auch unter diese 19 besonders großen Plattformen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wikipedia versucht, dem irgendwie zu entgehen, ehrlich gesagt. Aber da sind wir eben wieder bei einer großen Unterscheidung, was die Medien angeht. Und wir hatten vorhin ja schon über Mastodon gesprochen, das zum Fediverse gehört. Wir haben Plattformen, die Unternehmen gehören oder Unternehmen sind. Meta mit Facebook, Instagram, Twitter. Unter die Plattformen fällt auch zum Beispiel Google, Bing und so weiter. Das sind alles Unternehmen, die Geld machen wollen. Und wir haben aber Plattformen, die dezentral organisiert sind teilweise, die aus der Zivilbevölkerung kommen. Das ist die Wikipedia, die mit Sicherheit auch ihre Probleme hat. Ganz klar. Aber es steht kein Gedanke von Profit dahinter, sondern ein Grundwunsch nach geteiltem Wissen, nach einer Öffnung des Wissens für die Allgemeinheit, damit es demokratisiert wird. Es gibt Mastodon, Teil von dem Fediverse, also auch ein dezentrales Netzwerk. Mastodon ist sowas wie Twitter. Das Fediverse hat aber ganz viele andere Bestandteile auch noch, die wie Pinterest, also so ein Imageboard sind, wo man sich Tipps gibt, wo man Fotos teilt. Es gibt einen Bereich, in dem man Videos teilt, wie YouTube, auch ein großes Unternehmen. Und auch das ist im Prinzip von Privatpersonen und von Vereinen organisiert. Das heißt, wir haben hier eine große Plattform, in dem Fall von Mastodon und dem Fediverse, ein riesiges Netz aus AkteurInnen, aus NutzerInnen und aus Interessen, die zusammenkommen, die sich gemeinschaftlich auf Regeln einigen. Es gibt in den unterschiedlichen Teilbereichen nochmal spezialisierte Regeln, die aber aufeinander aufpassen und die vor allen Dingen damit kein Geld verdienen, in dem Sinne. Und das ist eine Lösung für Medien. Man kann sich das für die Zukunft vielleicht vorstellen, aber eben nicht gesetzlich geregelt, sondern es geht dabei um unser Gewissen, um unsere Interessen, um darum, dass wir begreifen, dass unsere digitale Existenz genauso wie unsere analoge immer auch eine politische ist.
Ich finde, eine Möglichkeit wäre ja auch, was oft diskutiert wird, öffentlich-rechtliche Angebote zu machen für soziale Netzwerke. Da ist jetzt sowas wie ein Kurznachrichtendienst oder sowas wie so ein Freundschaftsnetzwerk wie Facebook. Und das kann ich mir vorstellen, dass das auch ja wirklich das Internet befrieden würde. Also ein öffentlich-rechtlich heißt sowas wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Es gäbe vielleicht gäbe es eine Gebühr oder sowas, um das zu finanzieren. Und in den Aufsichtsgremien sind verschiedene gesellschaftliche Gruppen vertreten, die die Geschäftspolitik zumindest, also nicht direkt eingreifen, aber die auf jeden Fall das kontrollieren und überwachen und eingreifen können, wenn irgendwas ganz schief läuft.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil man hat ja den Eindruck, dass im öffentlichen Diskurs auch das jetzige Modell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit seiner GEZ-Gebühr eher ein aussterbendes Modell ist. In anderen europäischen Ländern, die so ein ähnliches Modell hatten, wird es schon abgeschafft, wie Frankreich und so. Und in Deutschland werden die Stimmen immer lauter und es ist nicht mehr nur die extreme Rechte, die das fordert. Die hat es schon immer gefordert, weil sie es schon immer Mist fand. Aber hier geht es eigentlich eher in die andere Richtung und du sagst, es wäre aber gut, was Neues einzuführen. Ja, good luck with that.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass man damit einige Leute direkt ausschließen würde aus der Unterhaltung, womit ich jetzt, wenn ich eine schöne Unterhaltung haben möchte, auch kein Problem habe, nämlich Leute, die von Staatsmedien sprechen, von Zwangsgebühren und so weiter. Das ist, diese Menschen würden nicht auf ein öffentlich-rechtliches soziales Medium zugreifen, glaube ich, außer um zu trollen. Ich persönlich möchte nicht auf einer Plattform sein, die von irgendeiner staatlichen Behörde organisiert.
Es ist
wird.
Ja keine Behörde, ne? Es ist ja es, also genau, es sind verschiedene gesellschaftliche Gruppen,
ja.
Die, also wie die Rundfunkräte zum Beispiel, die werden natürlich, also wäre ja die Frage, ob man nicht auch da neue Wege geht, um die zusammenzusetzen und sozusagen auch die Nutzer stärker einbezieht und Wahlen zum Beispiel veranstaltet, um die zusammenzusetzen. Es ist ja die Frage, wie man das dann macht, ne? Also es ist auf jeden Fall demokratischer, als das Leute machen zu lassen, die zu Reichtum gekommen sind.
Ja, die Frage ist, möchtest du deine Daten und deine Kommunikation in die Hände eines Unternehmens legen oder in eine, du sagst, es ist keine Behörde, aber trotzdem haben wir so etwas Ähnliches wie Rundfunkräte, es ist staatlich, möchte ich meine Daten und meine Kommunikation auf eine staatliche Plattform verlagern. Ich persönlich möchte das nicht. Ich halte auch das Konzept der Rundfunkräte, so wie es zum Beispiel momentan ist, für höchst fragwürdig.
Ich glaube,
wer ist vertreten, wer ist nicht vertreten?
Ja, das finde ich auch, da muss auf jeden Fall, das sollte reformiert werden.
Ja.
Aber die Grundidee, die finde ich gar nicht verkehrt.
Aber nach welchen Regeln wird dann dort moderiert? Du brauchst bei jeder Plattform Moderation. Welche Regeln werden gelten? Von wem werden die Leute bezahlt? Wer ist der Chef von den Leuten? Wie eng wird das gezogen?
Ja.
Genau, aber wer handelt das aus? Es handeln Leute aus, die in einen Rat einbestellt werden, der aber, du sagst, es ist demokratisch, aber gleichzeitig, also an welcher Stelle ist die Demokratie in diesem Konzept?
Also die Demokratie kommt daher, dass sozusagen die Gremien gewählt werden. Man müsste natürlich gucken, ich würde es nicht für sinnvoll halten, dass das der Bundestag und die Landtage machen,
ja,
sondern tatsächlich müsste man ein gutes Modell finden. Ich finde zum Beispiel, dass die Nutzer selber da auch Mitspracherecht haben sollten. Und dann muss man das natürlich im Regel, also auch im Einvernehmen mit den anderen Regeln, die es gibt, machen. Aber auf jeden Fall finde ich, wäre es transparenter, ja, und wirklich Leute hätten die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, als das, was jetzt ist. Jetzt, ne, irgendjemand beschließt, oh, Facebook, demnächst, wenn es werbefrei sein soll, dann kostet es 10 Euro. Ja, das ist dann so, alles ist dann irgendwie der Geschäftemacherei unterworfen. Das finde ich nicht die richtige Alternative.
Aber wenn du sagst, die UserInnen stimmen darüber ab, dann das ist demokratisch, da könnte ich mitmachen.
Ja, man müsste natürlich ein gutes Modell finden. Das ist nicht so einfach, das glaube ich auch, aber man könnte ja wenigstens sich mal auf den Weg machen.
Vor allem die Beschäftigung mit Elon Musk so hinbringt zum Entwerfen eines öffentlich-rechtlichen Modells für soziale Medien und soziale Netzwerke im Internet. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, muss ich ehrlich sagen, dass ein zusätzlicher öffentlicher Bereich jetzt eingeführt wird, wo tatsächlich der schon bestehende durchaus problembehaftet ist, sowohl ökonomisch als auch, ich meine, sowas wie der Skandal um die RBB-Intendantin hat natürlich unfassbar geschadet für die ganze Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und die Leute, die Staatsmedien sagen, was keine Staatsmedien sind, und Lügenpresse, Öffentlich-Rechtliches sagen, wären ja mehr, leider. Und natürlich sind die beeinflusst und hingedrängt, das zu sagen. Nur leider Gottes ist die Performance auch nicht immer so, wie man sie sich wünschen würde, von dem, was schon da ist. Also gut, um so mal zu einer Schlussrunde zu kommen, weil wir haben ja uns immer wieder in diesem Podcast darüber beklagt und sicherlich auch zu Recht, wie viel Einfluss auf den unterschiedlichsten Ebenen dir einfach Geld bringt. Anja hat dann immer gesagt, ja, da muss man so besteuern, dass Leute gar nicht erst so reich werden, um diese Art von Einfluss ausüben zu können. Egal, ob jetzt im Medienbereich oder eben im sonstigen Wirtschaftsbereich. Ich habe hier noch so ein Zitat, weil der anlässlich dieser Vorwürfe, die es jetzt gegen Tesla Brandenburg gab, die im Stern veröffentlicht wurden, da habe es also 190 Arbeitsunfälle zwischen Juni und November 2022 gegeben. Das sei viel mehr als, weiß ich nicht, im Audiwerk in Ingolstadt und ähnliches. Und 247 Mal sei der Rettungswagen oder Hubschrauber angefordert worden, allein im ersten Jahr, und das sei ungewöhnlich viel. Es gab dann Gegenstimmen, also Brandenburgs Gesundheitsministerin hat gesagt, da sei es keine besondere Häufung, und man müsse ja auch daran denken, dass gleichzeitig produziert wurde und noch eine Großbaustelle war, und viele dieser Unfälle seien Bagatellunfälle gewesen. Gleichwohl, die Linksfraktion in Brandenburg fordert jetzt einen Untersuchungsausschuss und sagt, Sebastian Walter, der Fraktionsvorsitzende, sagt, Elon Musk spielt Wilder Osten in Brandenburg und die Landesregierung rollt ihm dafür einen Teppich aus. Um Tesla im Land zu halten, wird anscheinend vertuscht, verdeckt und getrickst. Und das ist natürlich ein Eindruck, der sich vielen aufgedrängt hat, allein ob dieser Geschwindigkeit, mit der Tesla zwischen erster Idee und Baubeginn, da wäre mancher Häuslebauer für ein Familienhaus, wäre froh, wenn er so schnell anfangen dürfte zu bauen, wie Tesla das durfte, und Waldroden und ähnliches, weil normalerweise dauert es länger. Das heißt, der Einfluss ist riesig. Abschließende Frage, dein Vorschlag war, so besteuern, dass sie gar nicht erst so reich werden. Reicht das? Kann das reichen? Muss es nicht?
Das reicht ganz bestimmt nicht. Es muss da, glaube ich, schon auch noch mehr passieren. Gerade was jetzt Tesla angeht, da finde ich auch, da muss richtig drauf geguckt werden, was ist da los? Gerade weil bekannt ist, dass da ein immenser Arbeitsdruck herrscht, weil bekannt ist, dass dieses Unternehmen extrem gewerkschaftsfeindlich ist, Gewerkschaften sind ja nicht nur dazu da, höhere Löhne auszuhandeln, sondern auch genau auf sowas einen Blick zu werfen. Es gibt zwar einen Betriebsrat, der ist aber so früh gegründet worden, da waren die Arbeiter noch gar nicht im Werk. Also es gibt also den Verdacht, dass der sehr unternehmensfreundlich ist. Nein, das reicht nicht, die Leute nur zu besteuern. Man muss einfach auch gucken, dass die Regeln, die es gibt, auch durchgesetzt werden. Und wir brauchen natürlich auch neue Regeln. Das ist gar keine Frage.
Und dieses Argument, was dann sofort dagegen kommen würde, sicherlich auch von einem großen Teil der FDP, Deutschland ist sowieso schon viel verriegelt, dann gehen die Leute woanders hin.
Also woanders gibt's auch Regeln. Ja, es geht ja nicht darum, Regeln um der Regeln willen zu schaffen, sondern um Menschen zu schützen. Also gerade wenn es um Arbeitsunfälle geht, da geht es ja auch wirklich um richtig schlimme Sachen. Da haben Leute Gliedmaßen verloren und so. Da kann es nicht richtig sein, wenn man einfach sagt, als Landesregierung, wir gehen da jetzt alle 2 Wochen mal gucken und melden uns vorher an. Also da muss wirklich mehr passieren.
Wobei Sie sagen, alle 6 Wochen ungefähr würden Sie eine unangekündigte Kontrolle machen, alle 2 Wochen kontrolliert, also angekündigt, alle 6 Wochen unangekündigt. Johannes, hast du eine Idee? Wie kriegen wir den Einfluss der Superreichen eingedämmt?
Oh, ich fand das mit der Besteuerung eigentlich schon eine schöne Sache. Bei Elon Musk kommt ja noch hinzu, dass er angefangen hat mit dem Kapital, das er aus Apartheid-Zeiten von seinem Vater hat. Da könnte man sich auch nochmal
was über so, muss man dazu genau, sagen,
Pretoria 1971. Genau, Pretoria dort aufgewachsen auch, größtenteils, wenn ich das im Blick habe, richtig. Na, das ist so eine Sache. Und ansonsten Einfluss von Superreichen. Ich finde, da müssen wir halt was machen. Also die Medien, ja, indem wir darüber berichten, aber vor allen Dingen wir als Privatpersonen. Das heißt, die Leute wollen sich den Einfluss nehmen, aber wir müssen ihn zumindest im Internet nicht geben. Wir können eigene Systeme entwickeln und können uns dagegen stellen. Und das sollten wir machen.
Wenn ihr Vorschläge habt, denn das war jetzt der Bundestalk in dieser Folge, wenn ihr Vorschläge habt, was man da machen könnte, schreibt uns das doch an bundestalk@taz.de. Auch wenn ihr sonst Kritik, Anregungen, Wünsche, Lob an unserem Podcast habt. Wir lesen das wirklich und manchmal antworten wir auch, eigentlich meistens sogar. Wir danken für diese Folge wiederum Anne Fromm für die Redaktion und Nikolai Kühling für die Produktion. Wenn ihr uns Geld geben wollt, denn ihr könnt das zwar kostenlos hören, aber wir können es halt nicht kostenlos machen, dann guckt bitte auf taz.de und sucht da mal Taz zahle ich. Da gibt es eine Möglichkeit, freiwillig uns Geld dafür zu geben, worüber wir uns sehr freuen würden. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.